Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Gerade jetzt, heute und morgen brauchen wir Räume für respektvolle Gespräche und Debatten. Das ist unser ganz dringlicher Anspruch am Bildungszentrum Nürnberg. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Immer wieder neue Reihen und Einzelveranstaltungen sollen Möglichkeit der Auseinandersetzung mit diskursiven Themen geben. In dieser Podcast-Folge möchten wir euch und Ihnen ganz stolz, denn ein Gespräch mit ihm ist etwas sehr Kostbares, den Mitschnitt einer Veranstaltung mit Dr. Meron Mendel und seinem Buch Über Israel reden präsentieren. Meron Mendel, 1976 in Ramat Gan geboren, aufgewachsen in einem Kibbutz, studierte nach dem Militärdienst Geschichte, Erziehungswissenschaften und jüdische Geschichte in Haifa und München. Seit 2010 ist er Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, seit 2021 Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Science und forscht zur Gegenwart des Antisemitismus und Zukunft der Erinnerungskultur. Zahlreiche Bücher, Fachaufsätze und Kolumnen sind von ihm erschienen und er sagt selbst über sich, er scheue sich nicht davor, die Finger in die Wunden zu legen, denn heute sei es besonders wichtig, klare Kante gegen die neue Rechte zu zeigen. Eine kurze redaktionelle Anmerkung. Die Europawahl 2024 liegt nun einige Wochen hinter uns. Dass die AfD als zweitstärkste Kraft genannt werden muss, erschüttert, macht Angst, signalisiert, unsere Demokratie ist längst in Gefahr. Das folgende Gespräch fand vor den Wahlen statt. Darum gibt die folgende Aufzeichnung keinen Widerhall zur Wahl des Europäischen Parlaments. Jedoch, und auch das hier ist wichtig zu erwähnen, gibt es noch einen zweiten Akteur auf der Bühne, der sehr wohl noch aus der Perspektive eines Politikers zu sprechen weiß. Dr. Ulrich Mahli, der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, führt uns durch die nächsten 1,5 Stunden. Sein monatliches BZ-Format Ansichten und Kommentare, eine subjektive Politikshow mit Ulrich Mahli, erscheint heute also gemeinsam mit der Reihe Sachbuch des Monats im Kleid des BZ-Podcast. Im zweiten Teil dieser Folge beantwortet Meron Mendel Fragen aus dem Publikum, die von mir zur besseren Hörbarkeit rezipiert und eingesprochen wurden. Und damit wünsche ich euch und Ihnen eine anregende Kontaktaufnahme.
Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Der eigentliche Stargast ist er. Weil mich haben Sie ja immer im Zweifel, alle 2 Monate. Wir machen es jetzt tatsächlich so, dass ich wirklich nur 5-6 Minuten mit ein paar Gedanken hinführe zu dem Buch von Meron Mendel. Er wird dann 20-30 Minuten sprechen. Und wir wollen dann eigentlich so schnell wie es geht auch Ihre Fragen, Kommentare, kritischen Anmerkungen zulassen. Klingt eitler, als es gemeint ist. Ich bin einer, der schon glaubt, sich ein bisschen auszukennen, auch in der Nahostgeschichte, und habe aber selber festgestellt, dass die Spiegel, die Meron Mendel uns vorhält in dem Buch über Israel reden, dass da ein paar Spiegel dabei waren, in die ich noch nicht selber reingeguckt habe und die zum Nachdenken anregen. Ein paar Zitate werden jetzt noch folgen. Beginnen will ich aber, bevor wir jetzt Meron Mendel hören, eigentlich mit der letzten Woche. Am letzten Donnerstag hat der Oberrabbiner der europäischen Kultusgemeinden, der europäischen jüdischen Gemeinden, den Karlspreis von Aachen bekommen. Sie haben das sicher alle mitgekriegt. Alle Haupt- und Abendnachrichten haben darüber berichtet, auch über die Reden, die gehalten worden sind in diesem Zusammenhang. Und ich will aus dieser Veranstaltung, weil sie aktuell ist, weil sie vielleicht auch schon ein bisschen was darüber aussagt, wie wir, wie die Jury, die den Preis begründet hat, damit umgehen und weil sie möglicherweise auch schon einen Teil dieser deutschen Befindlichkeiten zeigt. Also Pinkas Goldschmidt hat ad personam den Karlspreis erhalten, aber vor allem stellvertretend auch für die 1,5 Millionen jüdischen Menschen in den europäischen Gemeinden. Er war über viele Jahre hinweg Oberrabbiner in Russland und hat Russland dann nach Beginn des Ukraine-Kriegs verlassen, aus Protest auch gegen den Krieg, und ist dort aufgetreten. 3 Zitate im Original. ich, also nicht ich, sondern er, ich bin Europäer mit Leib und Seele. In dem Sinn, wie Europa sich entwickelt hat als Jahrhundertprojekt des Friedens, der Freiheit und der Demokratie. Nach 20 Jahren Russland, sein Bekenntnis sozusagen zur Demokratie. Zweites Zitat. Es heißt, die jüdischen Gemeinden in Europa kämen einem Wunder gleich nach der Shoah. Aber es war kein Wunder. Es war eine schmerzliche Überlebensgeschichte, ein psychischer und physischer Kraftakt, eine Überzeugungstat unerschütterlicher jüdischer Patrioten in ihren europäischen Heimatländern, das jüdische Leben in Europa nach der Shoah wieder aufzubauen. Und das dritte Zitat, das, was wahrscheinlich nicht nur mich am Fernsehschirm sozusagen ein bisschen hat erschauern lassen, er hat dann ziemlich gegen Schluss seiner Rede gesagt, die Karlspreisträger, also die 1,5 Millionen jüdischen Menschen in den Gemeinden, leben in Angst. Bezogen auf die aktuelle Situation in Europa, wie sie sich in den letzten Monaten auch entsprechend verschärft hat. Robert Habeck hat in einer typisch Habeckschen Rede, würde ich sagen, ich zitiere ihn hier frei, nicht wörtlich, wörtliche Zitate von Habeck sind zu kompliziert, wenn man sie nicht selber lesen kann. Robert Habeck führte in seiner Rede aus, dass der Antisemitismus, in meinen Worten jetzt, die wahrscheinlich älteste Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Geschichte ist und dass der deutsche Nationalsozialismus ohne Zweifel ein beispielloser Exzess gewesen sei, aber dass man erinnern muss, der Antisemitismus begann da nicht und vor allem hörte er da auch nicht auf. Es gibt rassistische Wurzeln, es gibt christliche Wurzeln, es gibt islamisch-radikale Wurzeln, es gibt postkoloniale Wurzeln, linke Wurzeln, rechte und rechtsradikale Wurzeln, ökonomische Wurzeln. Er fasst es dann zusammen in einem Zitat, gleich welche Überzeugung man selber hatte, es fand sich immer ein Jude, der an allem schuld war. Soweit Robert Habeck. Was ist Antisemitismus? In Deutschland gilt offiziell die IHRA-Definition, International Holocaust Remembrance Alliance. Ich zitiere jetzt in der deutschen Übersetzung, jetzt wieder im Original. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber von Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum, sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Im Deutschen Bundestag wurde diese Definition ergänzt durch Bundestagsbeschluss. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Über Israel reden eine deutsche Geschichte. Ich vermute, dass das letzte der Versuch war, den merkelschen Begriff, den sie in der Knesset geprägt hat, nämlich, dass die Sicherheit des Staates Israel Teil der deutschen Staatsräson ist, in eine andere Formel zu bringen als Ergänzung dieser IHRA-Definition. Wir nähern uns dem Buchtitel. Meron Mendel ist selber keiner von Goldschmidts Mitgliedern, soweit ich weiß. Er ist Israeli, der in München studiert hat, Sie haben es eben gehört, und heute in Frankfurt lebt. Er ist ein genauer und kritischer Beobachter und analysiert, dass wir Deutschen, wenn wir über Israel reden, ganz oft auch eigene Befindlichkeiten verhandeln und dass wir Deutschen ungefähr 80 Millionen Nahostexperten sind, bei denen die Debattenbereitschaft und die Debattenleidenschaft manchmal indirekt proportional ist zur tatsächlichen Kenntnis über die Konflikte im Nahen Osten. Also es ist auch pointiert formuliert. Und es ist nicht so formuliert, dass jeder, der es liest, ein wohlig harmonisches Gefühl bekommt, sondern durchaus mit Lust am Streit oder Lust an der Diskussion. Mendel, kein eigenes Zitat, Mendel zitiert den israelischen Psychologen Zvi Rex mit dem Satz, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Das drückt sozusagen die Essenz dessen aus, worüber wir heute vielleicht auch ein Stück weit reden, nämlich wie unser Verhältnis zu den Konflikten im Nahen Osten, unser Verhältnis zum Staat Israel zum einen immer auch ein Spiegelbild eigener Befindlichkeiten oder eigener politischer Befindlichkeiten ist. Und zum anderen, dass man sich auch Jahrzehnte danach oft noch schwer tut, damit vernünftig umzugehen. Mendel hält uns Spiegel vor, wie schon erwähnt, ist aber aufgrund seiner eigenen Biografie natürlich auch nicht neutrale Instanz, sondern er reflektiert seine eigene Position kritisch und weiß, meine Interpretation, dass er auch manchmal zwischen allen Stühlen sitzt. Ich habe ein Zitat dazu ausgesucht, das jetzt von ihm selbst ist. Also ich verlese vor Mendel aus dem Buch von Mendel. Zitat beginnt: In der deutschen Öffentlichkeit Position zu Israel zu beziehen, kommt mir manchmal wie die Kunst des Seiltanzes vor. Denn natürlich habe ich als linker Israeli weiterhin Kritik am israelischen Besatzungsregime und an einer Politik, die die Verhandlungen lieber in die Ferne verschieben, als herbeiführen möchte. Und ich möchte diese Kritik auch äußern können. Ich frage mich immer wieder, wie ich meine Kritik formulieren kann, ohne gleich von radikalen anti-israelischen Kreisen als Kronzeuge bejubelt zu werden. Zugegebenermaßen fällt es mir hier deutlich schwerer als bei der Distanzierung von Vereinnahmungsversuchen durch Antideutsche. Über die Jahre in Deutschland habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass meine Kritik aus dem Kontext gerissen wird. Dabei ist gerade Differenzierung notwendig und es sind beide Seiten, die diese vermissen lassen. Und weiter bemerkt er dann noch, dass er sein Land, und er meint Israel, liebt. Und die Menschen, die dort wohnen, nehme ich mal an. So viel jetzt von mir zu Mendel. Hören Sie selbst. Bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Mali. Sie haben sozusagen jetzt die Erwartungshaltung hochgeschraubt. Und vielen Dank an Sie, dass Sie in so einem schönen, wunderschönen sommerlichen Tag dann doch die Entscheidung getroffen haben, in diesem fensterlosen Saal zu kommen. Das spricht für Sie. Es musste ungefähr vor einem Jahr sein, dass ich zuletzt das Mal, korrigieren Sie mich, Hajo Wagner, ob es richtig sei, aber ein Jahr war, als ich in Nürnberg war, in der von Hajo Wagner eingeladen in der Reichsparteitagsgelände, auch über das Buch zu sprechen. Und das ist, als auf dem Weg hierher habe ich mir nur noch mal durch den Kopf laufen lassen, was in diesem Jahr passierte. Zugleich kam auch die Frage, ja, wir sind irgendwie, was ich damals erzählt habe, in deutlich viel kühlere klimatische Bedingungen, die dann der Anlage geschuldet sind. Sind sie noch relevant? Ist es noch, was wir, also diese Analyse, die ging sozusagen von März 23, 24 Jahre zurück, was ist dann von dieser Analyse noch für heute in der Zeit nach dem 7. Oktober 23 noch relevant? Die Grundzüge der Analyse, die stimmen nach wie vor. Und ich versuche, dass diese selbstgefällige These noch zu belegen. Und wir können es darüber, das wäre vielleicht auch eine gute Grundlage zur Diskussion. Die eine These hat Herr Mali schon vorgetragen. Die These, dass eigentlich, was wir in den letzten 15, 17 Jahren in Deutschland erleben, die Diskussion über Israel, hat sich praktisch losgelöst von der Situation vor Ort. Das ist unter dem Wort Selbstbefindlichkeiten. Es geht eigentlich um etwas, das nicht dort, sondern es geht um etwas, das hier passiert. Was meine ich damit? Mit der Art und Weise, wie wir uns zu diesem komplexen Nahostkonflikt positionieren, sagen wir weniger über die Situation dort oder analysieren wir weniger die Situation dort, sondern wir manifestieren, wer sind wir? Wer sind wir als Kollektiv, die Verantwortung über die Shoah übernommen hat? Polemisch kann man das sagen, Weltmeister der Erinnerungskultur. Wir haben das so toll aufgearbeitet und schau mal, wir stehen auf der Seite, die Opfer der Opfer dann beiseite steht, nämlich die Palästinenser, oder ein Kollektiv, der sich aus der Kolonialzeit gelernt hat. In all diese Fälle eigentlich geht unsere Analyse eher vielmehr unser eigenes Selbstverständnis. Und aus dieser Position wird erstmal dahingeschaut. Und das ist meine kleine empirische Untersuchung. Dann ich weiß in der Regel, wenn ich die Leute kenne, ich weiß schon, wie sie eine bestimmte Situation vor Ort dann urteilen, aber auch die Debatte hier. Also die Lager sind schon vorher vorgegeben. Und dann braucht man einfach die nächste Ereignis und dann sieht man immer, die Leute springen auf eine oder andere Seite. Es gibt kaum noch jemand, der sagt, in eine Sachlage stehe ich hier und die andere interpretiere ich anders, sondern es ist vielmehr um die eigene Identität. Und eigene Identität bedeutet, es gibt nur eine Möglichkeit, sich zu positionieren, nur eine moralische Möglichkeit. Ich stehe auf die absolut einzige moralische richtige Position und derjenige, der das anders sieht, ist nicht nur jemand, der vielleicht das falsch interpretiert hat oder vielleicht nicht sich genug auseinandergesetzt hat, sondern abgründig. Vielleicht jemand, der moralisch korrupt ist. Abgründig. So verläuft die Debatte. Ich versuche das vielleicht noch ein bisschen greifbar zu machen. Nehmen wir eine Situation, da liegt schon auch anderthalb Jahre zurück. Der palästinensische Präsident Abbas war zu Besuch in Berlin bei Bundeskanzler Scholz. Und auf der Pressekonferenz im Anschluss hat er dann schwadroniert von, ja, die Israelis haben 50 Holocaust gemacht an Palästinenser. Natürlich voll Schwachsinn. Und es gibt jemanden in dieser Bundesrepublik, wenn es nicht dort der Bundeskanzler macht, dann gibt es einen Bundesantisemitismusbeauftragten, der die historischen Fakten dann richtigstellen sollte. Das ist irgendwie auch seine Funktion. Und dieser Antisemitismusbeauftragte, Dr. Felix Klein, hat sich tatsächlich dann nach dieser Eklat zum Wort gemeldet. Man konnte denken, er wird dann irgendwie auf die Fakten weisen. Aber seine Äußerung ist insofern interessant. Er sagt einen Satz, das ist uns Deutschen gegenüber unsensibel, dem Bundeskanzleramt sowas zu sagen. Also eigentlich geht es darum, um uns, die Deutschen. Um die deutsche Seele, um das so ein bisschen polemisch zu formulieren. Das ist das Narrativ, wir haben die Geschichte so gut aufgearbeitet, sind wir jetzt so sensibel, da muss man mit uns mit Samthandschuhe umgehen. Und so oft da kann man auch an viele Punkte der Diskussion dann gelangen, ist ziemlich beliebig, kann man das auf anhand der Membe-Debatte in der Ruhr-Triennale 2019, das kann man anhand der Documenta-Debatte 2022, das kann man aber auch nach dem 7. Oktober dann nehmen und sehen, wie verlaufen diese typische Diskussionen. Alle sind aufgewühlt. Die eine Seite beklagt, das ist Antisemitismus. Die andere beklagt über Antisemitismusvorwurf, also unberechtigter Antisemitismusvorwurf. Und so verlieren wir einfach in diese selbstbezogene Debatte. Der Blick nach Israel gerät so ein bisschen in Hintergrund. Wenn wir uns fragen, wieso, wann hat das Ganze angefangen? Wie hat das alles so angefangen, dass wir das eigentlich so beschäftigt, sich mit uns selbst dann zu diskutieren? Da komme ich zu der zweiten These des Buches. Ich sage, dass, und das hat schon Herr Malisch, also 2006 wurde Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt und 2008 gab diese Rede vor der Knesset, wo der Satz mit den Staatsräson gefallen ist, übrigens nicht zum ersten Mal, sie hat das ein Jahr vorher von den Vereinigten Nationen gemacht. Aber das ist ein Moment, wo auf einmal eine Elite, eine politische Elite oder ein politischer Konsens hat sich gebildet, die vorher nicht gab. Ich muss sagen, das war mir selbst eine neue Erkenntnis im Buch, weil ich bin zu diesem Buch gekommen mit der Annahme, mit der Vorstellung, Westdeutschland war immer auf der Seite Israels. Und DDR ist bekannt dafür, dass DDR immer anti-israelisch war, aber mindestens in Westdeutschland, das war die, vielleicht eine sehr enge verbundene Israel. Und da bin ich dann auf die Dokumente, auf die Reden aus den verschiedenen Jahren, so von 49 bis in die 2000er Jahren. Und da gab es immer wieder Momente, wo ich mir, das ist eigentlich überhaupt, entspricht nicht meiner Erwartung. Also einmal dachte ich, Israel war immer ein großes Thema. Und ich gehe durch die Dokumente und ich finde wirklich sehr, sehr wenig über Israel. Also es gibt Momente, wo über Israel geredet, 52, als die Wiedergutmachungsabkommen, sogenannte Wiedergutmachungsabkommen dann unterzeichnet wurden, dann Eichmann-Prozess, 62, Sechstagekrieg. Es gab Momente, aber insgesamt, Israel war nie so richtig oder kaum ein richtiges Thema. Wenn man das quantifizieren will, also in jeder Legislaturperiode, der 40 Mal Westdeutsche Bundestag, wurde Israel zwischen 70 und 340 Mal erwähnt. Also das ist erstmal, welche Bedeutung hatte Israel? Das, also ziemlich klein. Und das Zweite war eine neue Erkenntnis, dass ich dachte, ja, mit Adenauer hat 52 die Hand zu Israel gestreckt. Wir wollen Wiedergutmachung. Und seitdem war Deutschland auf der Seite Israels. Und dann stoßte ich auf einen Brief der israelische Auswärtige Amt aus dem Jahr 54, zwei Jahre später. Israel bietet Westdeutschland die Aufnahme diplomatischer Beziehungen an. Und da konnte man denken, ja, in Bonn werden die Sektflaschen geöffnet. Also so unmittelbar nach der Shoah will der Staat der Überlebende diplomatische Beziehungen mit Westdeutschland aufnehmen. Aber das war alles anders als Jubel da in Bonn, sondern ganz im Gegenteil. Dann haben sie gesagt, ja, eher nicht. Denn es gab dann kurz danach der Hallstein-Doktrin, dann werden besteht die Gefahr, die arabischen Staaten werden mit Israel, werden mit der DDR diplomatische Beziehungen aufnehmen. Von daher hat es noch 10 Jahre gedauert, bis es so weit war. Und auch wenn man denkt, da kamen irgendwelche seine moralische Erkenntnisse oder Schuldgefühle oder was auch immer dazu gange, mitnichten. Es war ein was anderes. Walter Ulbricht wurde mit großer Ehre in Kairo aufgenommen. Dann dachten sich die Leute im Auswärtigen Amt in Bonn, das geht doch nicht. Wir machen was dagegen. Okay, nehmen wir diplomatische Beziehungen mit Israel. Da gab's, so war es. Und dann kann man auch viele, viele andere Beispiele nehmen. Da gab es irgendwie einen Yom Kippur-Krieg, 73. Israel in auch existenzieller Not, überrascht von Ägypten und Syrien. Und dann kommt der amerikanische Präsident Nixon und will, also in Deutschland, als der ein von der vielleicht den meisten deutschen amerikanischen Soldaten war, waren in Deutschland zu dieser Zeit und viele auch Waffenlager und wollte amerikanische Waffen aus Deutschland über die Luft nach Israel zu schicken als Soforthilfe. Es war nicht anders als der moralische Bundeskanzler Willy Brandt, der das untersagt hat. Also der Nixon musste die Flugzeuge aus USA nach Israel schicken und nicht von Deutschland, um Israel in eine existenzielle Bedrohung zu helfen. Und so gibt es viele, viele Beispiele. Deutschland, da gab es überhaupt nicht diesen Konsens. Deutschland muss auf der Seite Israel stehen. Und da steht Angela Merkel vor der Knesset 2008 anlässlich 60 Jahre Gründung des Staates Israel und hält eine leidenschaftliche zionistische Rede, wo sie sagt unter anderem, alle meine Vorgänger war Sicherheit Israel ganz wichtig. Ob es richtig war, weiß ich nicht. Vor diesem Hintergrund, für mich als deutsche Bundeskanzlerin gehört Israel Sicherheit, so ist Teil der Staatsräson meines Landes. Und in Stunde der Wahrheit darf es keine leeren Worte bleiben. Das können wir beiseite stellen, aber dann gehen wir auf den zweiten Satz. was ist eigentlich diese Staatsräson und was das bedeutet. Ein Begriff, der eigentlich vordemokratische Wurzeln hat, nämlich bei Machiavelli. Mit diesem Begriff argumentiert Machiavelli, darf der Herrscher die Wille von Einzelpersonen überstimmen, also sich sozusagen über das Volk erheben und seine eigenen Interessen durchsetzen. Und das ist interessant, dass Merkel ausgerechnet auf diese Begriff dann landet. Darüber kann man auch diskutieren oder debattieren. Ich finde es aber auch interessant, dass ausgerechnet eine Bundeskanzlerin, die in der DDR sozialisiert wurde, plötzlich die pro-israelischste Bundeskanzlerin in der Geschichte Deutschlands geworden ist. Das ist, beginnt erstmal in der Aufwertung Israel. Ich habe es schon vorher erwähnt, in der Legislaturperiode davor war Israel maximal 340 Mal erwähnt in einer Legislaturperiode. Schon bei der ersten Legislaturperiode für Merkel war Israel schon 870 Mal erwähnt. Bei ihrer letzten Legislaturperiode schon 2700 Mal. Also einfach exponentiell wird plötzlich Israel wichtig für die politische Diskussion in Deutschland. Aber zweitens ist es auch also nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Alle Bundeskanzler von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder von 1949 bis 2006 waren zusammen viermal in Israel während ihrer Amtszeit. Das heißt, die Hälfte der Bundeskanzler war gar nicht in ihrer Amtszeit nicht einmal nach Israel gereist. Merkel in ihrer 16 Jahre als Bundeskanzlerin war achtmal in Israel. Also gerade eine in der DDR sozialisierte Bundeskanzlerin positioniert sich so stark auf der Seite Israel. Kann man Merkel da, vielleicht schreibt sie, ich bin zwar gespannt, ob sie dazu was schreibt. Bisher hat sie über ihre Motivation nicht geschrieben. Ich glaube, das hat tatsächlich mit so einer zu zeigen, also eine Bekenntnis zu Westens, Bekenntnis zu, was sie verstanden hat, ein Gegenmodell zu der DDR. Wenn die DDR eingefleischte Antizionisten sind, dann sollte sie genau das Gegenteil sein. Und das ist interessant, aber dass diese sehr starke pro-israelische Betonung von Merkel zum keinen Zeitpunkt ein Konsens in der Gesamtbevölkerung war. Wenn wir schauen auf diese drei Projekte von Konrad Adenauer nach dem Zweiten Weltkrieg, Versöhnungsprojekte würde ich sagen, mit den Amerikanern, mit den Franzosen und mit den Juden/Israelis, sind die ersten zwei Projekte, die auch als Volksprojekte gedacht sind. Was meine ich mit Volksprojekte? Da sollte die große Teil der Bevölkerung mitgenommen werden, um eine sehr lange Feindschaft zu heilen. Mit den Franzosen sowieso. Hunderte Jahre von Krieg zwischen den Franzosen und den Deutschen. Das soll unter anderem mit deutsch-französischem Jugendwerk, wo etwa 200.000 deutsche Jugendliche gegen jedes Jahr auf der anderen Seite der Grenze, viele, die Französisch sprechen und so weiter und so fort. Mit Amerikanern, allein die Tatsache, dass mehr als 250.000 amerikanische GIs hier waren und vieles anders. Das Verhältnis in der Gesamtbevölkerung nach 1945, nach und nach, gegenüber diese Amerikaner hat sich grundlegend verändert. Wenn wir über diese deutsch-jüdische oder sprechen, das war von Anfang an und ist das so geblieben als Elitenprojekt. Zum keinen Zeitpunkt gab es eine große Teil in der deutschen Bevölkerung, die wirklich hinter diesem Projekt stand. Wenn man in die Allensbacher Institut schaut, die machen jedes Jahr diese Umfragen, gibt es eine Frage, die über den Jahren immer gestellt wurde, den Deutschen, den Westdeutschen. Mit welchen Land sollen wir enger kooperieren? So, da gibt es 19, dann 20, dann 21 Länder. Und ich muss sagen, es war für mich eine bittere Enttäuschung als Israeli, zu immer wieder Israel auf allerletzte Platz zu finden. Oder zweimal war auch Polen aus der allerletzte Platz gelandet und Israel hat es noch eins oben geschafft. Das bedeutet, dass wir haben keinen Konsens, keinen gesellschaftlichen Konsens über Israel bis 2006 oder 2008. Und was wir seit 2008 dann betrachten, ich komme näher sozusagen zum 7. Oktober 23, wir erleben seit 2008, dass der politische Sphäre, also scheidet sich von der allgemeinen Meinung aus. 2019 entscheidet sich der Deutsche Bundestag auch mit Verweis auf diese Staatsräson zu Israel, die sogenannte BDS-Resolution. Das ist eine Resolution, die sagt, diese Boykottbewegung, Abkürzung BDS, Boykott, Desinvestitionen, Sanctions, ist antisemitische Bewegung, also die Aufruf, israelische Produkte, aber auch israelische Wissenschaftler oder israelische Kultur zu boykottieren, ist ähnlich wie, oder ich kaufe nicht bei Juden, wie der sogenannte Judenboykott von 1933, kauft nicht bei Juden. Und deswegen sollte in Deutschland diese Bewegung geächtet werden. Dort dürfen öffentliche Räume auftreten und ausgeladen werden und so weiter und so fort. Und da, wie gesagt, das auch mit dem Bezug auf diese Staatsräson. Was wir seitdem eigentlich sehen, dass interessanterweise dieser Begriff der Staatsräson, der erstmal konnte man denken, das ist eine Sache von der deutschen Außenpolitik, spielt noch mehr eine Rolle in der deutschen Innenpolitik. Also wie organisieren wir hier das kulturelle Leben, das wissenschaftliche, was darf man, jetzt um ganz aktuell zu sagen, wer darf in Deutschland sprechen, wer nicht, wer sollte eingeladen, wer soll ausgeladen werden, welche Parolen dürfen Studierenden an der Universitäten aufrufen. Auf einmal wird sozusagen diese Verpflichtung zur deutschen Staatsräson eine sehr brenzlige Thema innerhalb der deutschen Gesellschaft. Das passiert vor dem Hintergrund, dass wir einen bestimmten Konsens in der Politik haben und ganz andere Konsens in der beispielsweise in der Kunst- und Kulturszene. Denn während die deutsche Politik sich am Anfang nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Staatsräson dann zu eigen gemacht hat, das ist interessant zu sehen. Am Anfang waren viele Kritik, auch in der Politik Kritik darauf von Gauland bei der AfD, der das abgelehnt hat, bis zu der Linkspartei. Innerhalb von ein paar Jahren Merkel, das wurde von allen dann getragen. Gauland nach einem Jahr hat gesagt, doch, Staatsräson ist gut. Gegenüber dieses Konsens in der Kunst- und Kulturwelt, wo vielmehr der Blick nach dem sogenannten globalen Süden galt, wo der Blick auf Israel ganz anders ist, nicht von Staatsräson geprägt ist, sondern vielmehr, wo der dominant dieser postkoloniale Blick, nämlich Israel ist der verlängte Arm des Westens innerhalb des globalen Südens. Die Israelis oder Juden insgesamt werden als Weiße gesehen. Und die kolonisieren die Palästinenser. Das hat dort in dieser Szene so auch einen gewissen Konsens gebildet. Und das ist eigentlich ein wunderbares Rezept für die Skandale, die uns seitdem immer wieder begegnen. Zwei Sichtweisen, die eine auf den Nahostkonflikt oder auf Israel als der Nachfolger der Shoah-Überlebende, als, wenn man so will, die Opfer. Die andere, Israel als ein koloniales Projekt, das sind sozusagen die Täter. Um das sozusagen wieder zusammenzuführen, ich habe damit angefangen, das ist eigentlich eine selbstbezogene Debatte. Denn sowohl das erste als auch das zweite hat mit der realen Situation vor Ort wenig zu tun, sondern man entscheidet von Anfang an, wer die Täterrolle haben, wer sind die Opfer, wer haben die Opferrolle. Und anhand dieser Vorlage schaue ich erstmal auf die Gegebenheiten vor Ort. Und wenn ich von Anfang an entscheide, die Juden, sie haben die moralische Berechtigung und das ist sozusagen das einzige jüdische Staat auf der Welt, das sind die Kinder oder die Enkelkinder der Opfer passte oder und was ist auch als Antisemitismus gilt. Ich werde das nicht ausführen, aber auch diese Debatte über die Definition von Antisemitismus hat viel damit zu tun. Aber auch, wenn ich vom Anfang an entscheide, die Israelis, die Juden, sie sind in dieser Geschichte, das sind die Täter, dann muss ich auch gar nicht auf die Gegebenheiten vor Ort mich beziehen. Und damit ich nicht in diese hoffnungslose Analyse dann auch bleibe, will ich dann doch zum Schluss dann meinen eigenen Vorschlag machen. Also diese Staatsräson auch kritisiere. Aber nehmen wir an, okay, wir haben diese Staatsräson. Was eigentlich bedeutet diese Staatsräson? Ist das bedeutet, dass Deutschland immer auf der Seite der israelischen Regierung zu stehen muss? Wir haben seit Dezember 22 eine Regierung in Israel, eine ultranationalistische Regierung mit klaren Teilen, große Teile davon, die sogar rechtsextremistisch sind. Wir hatten damit zu tun, dass die Israel von Israel seit März 23 jede Woche 100.000 von Israelis auf die Straße gegangen sind gegen diese Regierung, die sein erklärtes Ziel mehr oder weniger war, der Abbau der israelischen Demokratie. Und wir haben mit der Regierung, der seit 8 Monaten die einen Krieg führt, die sein Ende nicht in Sicht ist. Und dann kann man sich durchaus die Frage stellen, ist das bedeutet, der Staatsräson, dass wir beiseite dieser Regierung stellen müssen oder sollten? Oder vielleicht gibt es eine andere Interpretation dieser Staatsräson. Wir kennen das, seine echte Freunde sind auch diejenigen, die dem Freund sagen, ja, du hast gerade 3 Bier getrunken und auch noch ein Schnaps und vielleicht ist keine gute Idee, auf die Straße zu gehen, im Auto zu fahren. Ich mache so ein konkretes Beispiel noch vor der 7. Oktober. Wenn Wiederwahl von Netanyahu, oder das ist so, dass in der israelischen Tradition ist, dass der erste Besuch gewählter israelischer Ministerpräsident geht nach beste Freund Israel ist die USA, geht nach Washington. Und Joe Biden hat klar gemacht, dass solange die israelische Regierung diese Politik führt, bekommt Netanyahu keine Einladung nach Washington. Und wer ist Netanyahu beiseite gesprungen? Olaf Scholz, der ihn im März letztes Jahr nach Berlin eingeladen hat. Und dann kamen 1.000 Israelis, die haben einen Brief verfasst und haben Scholz aufgefordert, dass man 1.000 Israelis, der anerkannteste Intellektuelle der israelischen Gesellschaft, wie beispielsweise der Schriftsteller David Grossmann. Und das ist dann eine interessante Frage. Bedeutet die Staatsräson, auf Netanyahu-Seite zu stellen oder auf die Seite der israelischen Intellektuelle, die genau das Gegenteil fordern? Sie ahnen schon, ich plädiere für die zweite. Und ich noch mehr nach der 7. Oktober. gerade das Interesse, das existenzielle Interesse Israel, ist die israelische Regierung, den Stoppschild zu halten. Wir sind in eine Situation geraten, international, wo sowohl die Palästinenser, auch die Israelis, ihre eigene Konflikt, diese berühmte, wenn man so will, ich mag diese Sprachfigur der Gewaltspirale nicht, aber ich sage trotzdem, wenn man so will, Gewaltspirale oder you name it, die kommen nicht raus aus. Denn die Palästinenser werden in der absehbaren Zeit alleine ihre Forderung nach Rückkehrrecht from the river to the sea nicht aufgeben. Genauso bei den Israelis ist das nicht zu sehen. Genauso from the river to the sea. Diese Vorstellung, die auch in der Koalitionsvereinbarung der jetzigen Regierung in Israel steht, auch from the river to the sea, ist alles Israel, ist alles jüdisch. Und dann ist die Rolle der Freunde von Israel und die Freunde der Palästinenser gleichermaßen, diese zwei Konfliktparteien, wenn man will, zu zwingen, sich aufeinander zuzugehen. Es wird beiden die ersten Schritte in diese Richtung macht. Es wird niemals zu Ende kommen, ohne dass die internationale Gemeinschaft hier interveniert. Und das ist in allererster Stelle die Aufgabe der Freunde der Israel, diejenigen, die an diesen Begriff der Staatsräson glauben. Das ist erstmal. Vielen Dank.
Die erste Meldung aus dem Publikum dreht sich um den Begriff der Staatsräson, also der staatlichen Verordnung von kollektiver Loyalität gegenüber des Staates Israel. Die Hörerin möchte mehr von Mendels Perspektive auf diesen Begriff und seine Umsetzung hören. Im Anschluss geht es um die Aussöhnungsprojekte der BRD. Wurde im Vergleich zur Aussöhnung mit Frankreich und den Vereinigten Staaten zu wenig in die Aussöhnung zwischen Deutschland und Israel investiert?
Erstmal zu der Feststellung, dass Staatsräson tatsächlich so eine Art von Verschreibung von oben nach unten, das ist genau sozusagen die Art und Weise, wie ich argumentiere. Also das ist tatsächlich so. Angela Merkel ist eine sehr, sehr intelligente Frau und sie wusste ganz genau, dass in der Bevölkerung gibt es keinen Konsens, nicht beinahe so einen Konsens zu Israel. Und die Lösung, die sie ausgedacht hat, ist genau das zu tun, das zu verordnen. Also das, wir haben das ist jetzt sozusagen, der Staat entscheidet, jeder soll zu Israel stellen. Und um dann unser Bundespräsident Steinmeier zu zitieren, auf seine Eröffnungsrede auf der Documenta 15 sagte er, wer das nicht teilt, also das Existenzrecht des Staates Israel nicht teilt, er ist bei uns nicht willkommen. Ich will es gar nicht bewerten. Und ich bin der Letzte, der das in ansatzweise gut finden, wenn die Leute das Existenzrecht des Staates Israel leugnen. Als Pädagoge würde ich sagen, nicht unbedingt der beste Ansatz. Dann war die Frage zu diesem Aussöhnungsprojekt zwischen Israel und Deutschland. Ich würde die These aufstellen, dass das war nicht so anders gemeint. Es war, also mindestens wenn man zurück an Adenauer, das war von Adenauer nicht anders gemeint als ein politisches, sozusagen etwas, das eine sehr kleine politische Elite dann tangiert. Wenn man schaut in seine Memoir, wo er geht sozusagen mit de Gaulle durch die Städte in Frankreich und die Versuche, also der Élysée-Vertrag, das alles so aufgebaut, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Mit Israel hat man sich leicht gemacht. Man gibt 1 Milliarde Mark dann rüber, sondern Es war eher so eine Entschädigung, was die junge Stadt Israel aufbringen musste, um die Holocaust-Überlebende aufzunehmen. Und damit war es was erledigt. Das war nicht der Anspruch, wir bringen diese beiden Völker zusammen. Wir machen keinen, also den kann man bis heute noch warten auf, man redet schon viele Jahre über deutsch-israelische Jugendwerk, es ist immer noch keine Realität. Es gibt das deutsch-israelische Koordinierungsstelle für Jugendaustausch. Im Vergleich zu 200.000 Leute aus der, die von Deutschland nach Frankreich gehen, gibt es so 5.000, 6.000, die jährlich nach Israel gehen. Es gibt natürlich objektive Hindernisse, das ist nicht die Nachbarn, es gibt noch ein Mittelmeer dazwischen und vieles anders. Aber es war auch nicht diese Wille, das irgendwie die beiden Völker zusammenzubringen. Und das ist auch der Grund, warum, wenn wir, wenn in den USA nach der September 11, 200.000 Menschen vor dem Brandenburg-Tor automatisch stehen, also gehen sofort instinktiv, reflexhaft. Weil wenn wir über Amerikaner denken, also ich sage wir als Abstraktion, also als der durchschnittliche Deutsche, kann mit Amerika ist nicht nur ein Symbol, sondern ich kann es mit realen Menschen verbinden. Man zählt nach dem 7. Oktober mit Ach und Krach konnte man 10.000 Menschen zusammenbringen, die vor dem Brandenburg-Tor dann gegangen sind. Also das zeigt einfach auf der emotionalen Ebene. Das ist keine intellektuelle Weltkrieg. Das Gefühl, so der große Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg, das ist irgendwie, müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Vor 99% der Menschen in diesem Land hat das irgendwie, das kam wie eine Nachricht, wie jede andere Nachricht. Ich kann viele Beispiele dafür geben. Wenn man denkt, dass am 9. Oktober, das war der erste Schultag. Also die Schulen hatten irgendwie 2 Tage sich vorbereiten, wie besprechen wir das Thema in der Schule. Und ich bin sehr nah an Schulen und ich habe seitdem mit ein paar hunderte von Lehrkräften, mit ein paar hunderte von Schülern gesprochen, mit Schulleitungen. In 2 Fällen hat mir mal jemand gesagt, ja, wir haben am 9. Oktober, es wurde dann dieses Ereignis dann in der Klasse gesprochen. Dafür unendlich viele Fälle, und in einigen Fällen wurde sogar gesagt, die Schulleitung hat uns verboten, das noch zu erwähnen, um den Schulfrieden nicht zu gefährden. Wir reden über unmittelbar nach dem Massaker. Also wir reden über nicht, jetzt natürlich ist die Situation ganz anders. Nach, ich weiß nicht, wie viel paar und 30.000 Menschen, die in Gaza umgebracht wurden und diese Zerstörung und alles. Natürlich, hier ist die Positionierung viel, viel komplizierter. Aber am 9. Oktober würde ich mal behaupten, eine Empathie, ja, mit den Zivilisten, die abgestattet wurden, das ist jetzt keine große Leistung, aber offensichtlich eine zu große Leistung für die Menschen hierzulande. Und das geht man zurück auf diese, aus meiner Sicht, vielleicht gescheiterte Aussöhnungsprojekt, was die gesamte Bevölkerung angeht.
Eine weitere Teilnehmerin fragt noch einmal dezidiert nach, wie stehen Sie zu einer Zwei-Staaten-Lösung?
Also um das Ganze irgendwie in Gang zu setzen. Und jetzt diese theoretische Debatte, eine Stadtlösung, zwei Stadtlösung, eine Föderation oder eine Europäische Union der Nahe Osten oder das sind alle Modelle, die kann man sozusagen erstmal die diskutieren, wenn man erstmal auf etwas in eine Richtung bewegt hat. Von daher, ich finde, so pragmatisch gesprochen, die einzige, und was auch in der beiden Bevölkerungsgruppe die am meisten noch akzeptable Lösung ist, die Zwei-Staaten-Lösung. Immer noch in Minderheit, sowohl in der palästinensischen als auch in der israelischen Bevölkerung. Übrigens, in den 90er Jahren, als ich Jugendliche war in Israel, hat die Zwei-Staaten-Lösung in beiden Bevölkerungsgruppen immer weniger Mehrheit. Also das, wir hatten seitdem in 30 Jahren immer weniger Zustimmung zu dieser Lösung, weil die Radikalen auf beide Seiten dafür gesorgt haben, dass das Vertrauen in eine Lösung immer schwindeten beide Seiten. Und beide Seiten sind auf die Mehrheiten gekommen. Ja, eigentlich mit mehr Macht, mit mehr Gewalt schaffen wir den anderen irgendwie auf die Knie zu zwingen. Jetzt sind wir vielleicht auf einem Punkt gelandet, wo es diese Pendeln auch auf der anderen Seite, weil man sieht, dass mit dieser Gewalt, das am 7. Oktober an die israelische Seite verübt wurde und die Gewalt, die seit dem 7. Oktober auf die palästinensische Seite verübt wird, am Endeffekt strategisch nicht erreicht. Und dann ist vielleicht ein Moment, wo kann man mit Druck vom Außen, das irgendwie zu die Leute wieder am Tisch zu bringen.
Die nächste Meldung aus dem Publikum fragt, warum hat sich Angela Merkel der Rolle der politischen Vorreiterin zu einer fokussierten Erinnerungskultur angenommen?
Ich glaube, das hat sehr stark mit ihrer DDR-Sozialisation. Das ist meine Erklärung, aber ich habe das nicht in meinem Buch nicht geschrieben, weil es ist eine reine Spekulation. Ich habe keine Geheimkanäle, um die in den Kopf von Merkel da zu schauen. Wie soll man zu Israel eine Haltung haben? Das ist der letzte Satz in dem Buch. Ich komme auf eine, paraphrasiere einen Satz einer schwarzen Amerikanerin, die gefragt wird, wie willst du, dass deine weiße Freundin sich zu dir dann verhalten? Und sie sagen, als allererste, sie sollen vergessen, dass ich schwarz bin. Und das zweite, sie sollen niemals vergessen, dass ich schwarz bin. Und in Israel funktioniert ähnlich. Man soll vergessen, dass Israel nach Auschwitz entstanden ist. Und zweitens, man sollte niemals vergessen, dass Israel nach Auschwitz entstanden ist. Das klingt erstmal sozusagen wie ein, das ist tatsächlich ein Widerspruch. Also wenn man so irgendwie schöner formulieren will, da kann man das ist eine Dialektik. Aber was es vor allem da drin ist, also das ist die, wir werden niemals eine richtige objektive Haltung. Übrigens, auch andere haben keinen objektiven Blick auf die Region. Warum sollten die Briten objektive Blick auf die Region haben? Die haben auch ihre Verstrickung. Oder Amerikaner oder die Pakistaner oder wer auch immer. Niemand hat. Aber wenn wir uns einfach als Gedankenexperiment einmal versuchen, objektiv drauf zu schauen und nochmal drauf zu blicken mit unserer eigenen Verstrickung und diese beiden Perspektiven zusammenzubringen. Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, um eine Haltung, die nicht selbstgefällig und selbstbezogen ist, sondern vor allem unter der Prämisse, man will, dass den Menschen dort besser geht. Das ist auf jeden Fall meine Position, weil meine gesamte Familie dort lebt, abgesehen von meiner Frau und Kinder. Und meine beste Kindheit- und Jugendfreund sind da. Also ich wünsche dem Land, den Menschen dort nur das Beste und nur gute Zukunft. Und wenn man die Kritik, die ich äußere an diesem Land oder an die Regierung, an die Politik dieses Landes, ist nicht eine Kritik, die dem Land schaden soll, sondern genau das Gegenteil.
Ich würde mich kurz mal einmischen in einer sehr undankbaren Rolle, nämlich als Merkel-Versteher an der Stelle. Ich glaube, es ist zu kurz gesprungen, es mit ihrer DDR-Sozialisation und irgendwelchen allergischen Reaktionen auf die zu erklären. Ich bin mir nicht sicher, ob die Redenschreiber über die Wurzel des Begriffs bei Machiavelli nachgedacht haben. Wahrscheinlich eher nicht. Ich vermute aber, dass es sozusagen der Versuch war, den Stand von Erinnerungskultur aus der Sicht des Regierungschefs zu buchstabieren für die Knesset. Denn der Terror der Nazis war Staatsterror. Das heißt, von der Regierung veranlasst, mit den Nürnberger Gesetzen pseudo-juristisch begründet, ist die Shoah und der Holocaust auf den Weg gerollt worden. Das heißt, der deutsche Staat mit seinem Reichskanzler an der Spitze hat das Ganze verursacht. Und deswegen glaube ich, hat sie gemerkt, in der Rolle, in der ich bin, als Gesamtrechtsnachfolgerin, das ist natürlich nicht wahr, aber juristisch ist es so, dieses deutschen Staates oder deutschen Reichs, sage ich in der Knesset, es ist heute genau das Gegenteil, nämlich Teil der Staatsraison Deutschlands, ob das der richtige Begriff war, hab mir
weiß ich nicht, vielleicht nicht, aber ich habe so verstanden damals und hab mir eigentlich diesen Satz auch zu eigen gemacht, nicht als deutsche Befindlichkeit, sondern als logische Konsequenz einer demokratisch gewählten Regierungschefin deutlich zu machen, das Gegenteil von dem, was damals geschehen ist, ist heute unsere Absicht. Ich bin mir sicher, dass die Merkel wusste, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist und es vielleicht sogar deshalb gesagt hat, damit nicht jemand anderer was anderes sagt an der Stelle. Also insofern würde ich da ein Stück weit die Lanze brechen sogar, dass das an der Stelle mit dem Auftreten der Knesset, auch die SPD-Bundeskanzler haben sich, was Israel-Reisen anbetrifft, nicht mit Ruhm bekleckert, weder Willy Brandt noch Helmut Schmidt, das wissen wir, dass das so zu formulieren so motiviert gewesen ist, glaube ich. Mag trotzdem jeder bewerten, wie er will. Ich kann es nachvollziehen aus politischer Sicht. Entschuldigung.
Ich kann es auch nachvollziehen. Ja. Und ich finde, es ist eine gute Aspekt, oder wichtiger Aspekt, was Sie ergänzen. Zugleich müssen wir feststellen, dass im Gegenteil zu was Merkel sagt an dieser Rede, das war nicht immer sozusagen die Position ihrer Vorgänger. Das ist der Punkt. Und interessanterweise, Sie haben Helmut Schmidt erwähnt. Helmut Schmidt war der Erste, der diesen Satz kommentiert hat. Er meint, was Merkel sagt, kann ich gefühlsmäßig nachvollziehen. Aber das ist eine törichte Auffassung, die im Zweifel auch gefährlich sein kann. Das sind die Worte von Helmut Schmidt. Es heißt, der Helmut Schmidt wusste genauso wie Angela Merkel, dass die Bundesrepublik Deutschland die Restnachfolger von der NS-Unrechtsstaat ist. Und trotzdem hat er diesen Begriff nicht genutzt. Also es gibt Gründe, diese Begriffe, das kann man argumentieren, aber erstmal als Historiker kann man feststellen, dass mehrere Bundeskanzler das nicht vertreten haben und dann kommt eine Bundeskanzlerin, die auf dann diesen Begriff dann zu eigen macht und interessanterweise sehr schnell auch schafft, darüber einen politischen Konsens zu machen. Das ist erstmal eine, ich finde, das ist wirklich bewunderswert. Wert bei Merkel, dass sie diese Ausstrahlung hat und schaffte dann einen Begriff, der völlig ein Novum war, ein Konzept, der völlig neu war, innerhalb so kurzer Zeit darüber einen politischen Konsens, wie schon gesagt, von der linken Partei bis zu der AfD. Das ist eine große Leistung von ihr. Aber das ist auch, um das wieder an die Dialektik zurückzukommen, das ist damit wurde auch schon gleich das Problem geschafft, worüber wir heute diese Art der Debatte führen.
Ein nächster Hörer fragt, wie Miron Mendel darauf käme, dass die Deutschen den Israelis Nachhilfe in Demokratie geben sollten, wie er in seinem Buch schriebe.
Soweit ich erinnere, ist das Wort Nachhilfe nicht meine Wortwahl. Ich würde anders argumentieren. Also als Israeli und als jemand, der sozusagen der israelische Gesellschaft, jemand, der sich auch als Zionist nach wie vor definiert, bin ich auf jede Hilfe angewiesen, zu sehen, dass dieses Projekt, das zionistische Projekt, nicht untergeht. Wir sehen also einmal, dass wenn man wirklich ehrlich sich die Frage stellt, warum hat die Hamas am 7. Oktober geschlagen. Wie ist das möglich? Das sagen die alle Militärexperten, die israelischen Geheimdienste, Hamas hat erkannt, dass es gibt hier eine Regierung, die Gesellschaft so weit spaltet, die Armee so weit schwächt, dass es möglich ist. Und es gab noch vor dem 7. Oktober offizielle Berichte, dass der israelische Geheimdienst, die auch an den Verteidigungsminister, an den Ministerpräsident überreicht wurden. Und da war klar, das stand schwarz auf weiß. Die Feinde Israel erkennen unsere Schwäche. Es gab hunderte von Piloten, die unterschrieben haben, mit dieser rechtsextremen Regierung verweigern wir die Reservedienst. Und wenn man weiß, die israelische Luftwaffe ist zu 80% auf freiwillige Piloten, die manchmal zwei, dann in die Armeemonate akkumuliert im Jahr, aus deren Privatleben dann in die Armee ziehen und die diese Luftwaffe dann aufrechterhalten. Und so geht das durch alle Teile der Gesellschaft. Das bedeutet, als Israeli war ich schon vor 7. Oktober extrem alarmiert. Das steht auch im Buch. Ich sage, das ist die große existenzielle Gefahr zu Israel, was gerade diese extremistische Kräfte, die an die Macht gekommen, was sie dem Land antun. Lebte ich heute in USA, in Argentinien, in Mexiko oder wo auch immer, hätte ich auch Tag und Nacht dafür gemacht, dass USA, Argentinien oder Mexiko sich ihre Einfluss nehmen, um Israel zu unterstützen, um Israel dann gegen diese Gefahr zu helfen, gegen diese interne Gefahr. Ich lebe halt in Deutschland. Es heißt, ich denke nicht spezifisch die Deutschen, sondern alle Freunde Israels weltweit und übrigens auch alle Freunde der Palästinenser weltweit müssen alles tun, damit es beide Seiten gut geht. Denn wenn jemand denkt, langfristig gäbe eine Situation, wo dem jüdischen Israelis gut geht und den jüdischen Israelis schlecht geht, dann irrt man sich. Also in so einem engen Raum, wo from the river to the sea, vom Mittelmeer zu Jordanfluss, wo 7 Millionen Palästinenser und 7 Millionen jüdische Israelis leben, die einzige Konstellation, wo nachhaltig, langfristig der Bevölkerungsgruppen gut geht, ist, wenn es eine politische, friedliche Lösung gibt. Und deswegen appelliere ich, in dem Fall, weil ich in Deutschland bin, an die Deutschen, ohne hier von jeder hier einen Ausweis zu verlangen, zu sagen, dass sie Deutschen sind, sondern es ist mir erstmal egal, wenn ich woanders bin, dann appelliere ich an den Menschen und ich denke, da müssen wir erstmal daran denken, ist es für die Leute überhaupt ein Anliegen? Wir sehen viel mehr, zu der Zitat, was Sie aus dem Buch gebracht haben. Wir haben eher das Problem, dass viele sehr emotionalisiert sind von dem Konflikt, aber nicht wirklich die damit auseinandergesetzt haben. Da müssen wir ran. Also einfach Parolen auf der Straße zu schreien, um das gute Gefühl zu haben, ich stehe moralisch auf der richtigen Seite, das bringt niemand was. Oder es eher sozusagen schadet der Sache. Sondern wir brauchen echte Freunde, die sich bereit sind, mit dieser Komplexität der Situation auseinanderzusetzen. Und erstmal auch so von dieser Vorstellung Abschied zu nehmen, es gibt hier eine Gruppe, die nur böse ist und die andere Gruppe, die nur gut ist. Und umso mehr ich so meine Mannschaft dann anfeuern, ich bin für Bayern München oder Eintracht Frankfurt und schreie ich so stark auf der Seite meine Mannschaft, diese Mentalität, dann habe ich das Gefühl, ja super, das ist diese Mentalität, diese Fußballstadionsmentalität, die leider immer noch dominiert diese Debatte. Und wir müssen raus aus dieser Mentalität, egal ob wir Deutsche oder Amerikaner oder was auch immer ist. Wir haben tatsächlich eine sehr eindrucksvolle Demonstration gesehen zwischen März und 6. Oktober 23. Und das zeigt einfach, wie stark die israelische Zivilgesellschaft ist. Es ist leider so, dass es passiert, wenn schon die israelische AfD an die Macht gekommen ist. Man kann durchaus davon lernen. Also wir können es auch lernen, was in Ungarn passiert, was in der Türkei passiert. Und auch Polen, wo es das wieder gibt. Wie schwer ist das, wenn schon Rechtspopulisten in enge Zusammenarbeit mit Rechtsextremisten an die Macht kommen? Wie schwer ist das, auch für so robuste und leidenschaftliche Zivilgesellschaft, das ist wieder umzukehren. Und ich spreche mit vielen meiner Freunde, mit meinen Geschwistern, und sie sagten mir noch vor der 7. Oktober, was können wir noch machen? Also, dass wir gehen jeden Samstag auf die Straße, wir streiken, wir schreiben Petitionen, wir tun alles, wir sperren die Straßen, wir werden von Polizisten geprügelt, Schwiegerbruder musste dann eine Nacht in Gewahrsam verbringen, weil er sich auf den Demonstrationen und mit Wasserwerfer, und wir tun alles und die Regierung macht weiter und weiter und weiter, und wir kommen, das ist wirklich unglaublich schwer, das zu kippen, und die Polen haben es das tatsächlich jetzt geschafft. Und das zeigt sich aber auch, wie schwer ist das wieder demokratisch, wieder das rückgängig zu machen. Wenn eine Regierung, die im Wesentlichen antidemokratisch agiert, demokratisch an die Macht kommt und dann aus dieser Machtposition die Demokratie abbaut, ist es ein Systemfehler, weil Demokratie ist das einzige System, wo man genau nach den Regeln des Systems das System abschaffen kann. Das muss in Deutschland jedem klar sein. Und in Israel kommt hinzu nochmal, dass Israel hat nicht diese Kredit, das kann irgendwie viele Jahre dauern, sondern die Schwäche Israels wird sofort von den Feinden Israels genutzt. Von daher, ja, Deutschland kann viel von Israel lernen, also von dieser sehr beeindruckenden Protestbewegung, die wieder glücklicherweise wieder langsam Anlauf bekommt. Das ist noch schwieriger, einmal gegen so eine Regierung zu arbeiten, zu protestieren, noch während eines Kriegszeit. Und das ist genau dieser zynische Kalkül von Netanyahu. Wenn man sich mit, die sagen als allererste, Israel militärische Doktrin war immer darauf angelegt, alle israelischen Kriege, dass sie kurz sind. Das gehört, weil Israel kann eigentlich nicht einen langen Krieg führen. Das ist die Armee ist zum Großteil mehrheitlich von Reservisten auf Reservisten baut. Man kann sozusagen weder die Wirtschaft noch die internationale Unterstützung kann man nicht über Monate. Und dann fragt man sich, warum führt Netanyahu solche zum 8. Monat einen Krieg? Es gab noch nie in der Geschichte Israel, abgesehen von der Unabhängigkeitskrieg, einen Krieg, der so lange gedauert hat. Was ist der strategische Sinn dieses endlose Führung dieses Krieges? Und wenn man weiß noch, dass eigentlich seit Januar oder Ende Dezember dieser Krieg auch sozusagen, man hat von vierte auf der erste Gang zurückgeschaltet. Also wenn wir im November noch 110.000, 120.000 Soldaten in diesem Gebiet in Gaza hatten, die aktuell sind 3.000 Soldaten dort. Also das ist sozusagen so eine Krieg, die eigentlich in die Ewigkeit dann einfach so geführt werden kann und soll. Nicht aus, weil das der Sicherheit Israel dienlich ist, sondern weil es zu weiter Macht kann Netanyahu dienlich ist. Solange dieser Krieg geführt wird, kann Netanyahu darauf beharren, wir können keine Neuwahl machen. Weil wer macht während eines Krieges Neuwahl? Und genauso ist es auch schwer für Israelis, genau wie jede andere Demokratie, für Menschen auf die Straße zu gehen, während die Soldaten noch auf dem Front sind. Das ist in jeder Demokratie eine sehr, sehr schwierige Hürde, einfach das zu demonstrieren gegen einen Staat, der noch im Kriegszustand ist. Das heißt, das ist eine wunderbare Taktik, dass Netanyahu dann tut, ein Pattsituation. Er kann seine Koalition, solange dieser Krieg weitergeführt wird, sind die rechtsextreme Teile seiner Regierung, Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir, sie bleiben in der Koalition, sie werden das weiterhin unterstützen. Solange das Krieg vor beendet erklärt wird, steigen sie aus. Und dann ist eine neue Wahl angesagt. Also das heißt, wir erleben gerade einen Krieg, der nur den Machterhalt von Netanyahu als Ziel hat. Und jeder, der das Mindestmaß an strategischem Verständnis hat, wird es sagen. Und das einzige logische Schlussfolgerung daraus ist, dass gerade im Interesse des Existenz Israel ist absolut erforderlich, die Forderung zu stellen, dieser Krieg muss beendet werden und die Geiseln müssen befreit werden.
Eine Hörerin, selbst auch Hochschuldozentin, fragt, was sagen Sie zum generationellen Aspekt in dieser Debatte? Wie stark prägen uns die multiplen Narrative und das unterschiedliche Geschichtsbewusstsein?
Tatsächlich, wenn ich an meine Studenten denke, die sind zu 90%, wenn man so will, pro-Palästina, auch mit ganz wenig Wissensbasis. Die Wissensbasis ist sehr stark auf TikTok oder Instagram basiert. Und tatsächlich hier dann, also wenn wir dann bei der älteren Generation das Problem hatten, dass man hat davon gesprochen, so eine Art von Schuldabwehr, also das zu sagen, man will dann das Gefühl haben, Israel sind wie die Nazis, also was auch Sie zitiert haben, die Deutschen werden Israel Auschwitz nicht verzeihen. Darum geht's. Also dann diejenigen, die noch die unmittelbare Verbindung durch Eltern oder Großeltern zu der Nazizeit, es war für viele von denen so eine Art was Befreiendes zu sagen oder zu denken, ja guck mal, was die dort machen, es ist genauso schlimm, wie die Nazis damals den Juden funktioniert haben. Heute bei der jüngeren Generation, da funktioniert das anders. Also da spielt man nach meiner Erkenntnisse weniger diese Schuldabwehr eine Rolle, sondern vielmehr so ein gewisser Trend an der Minderheit. Die Juden werden nicht als Minderheit gesehen, sondern wenn schon als privilegierte Minderheit. Die Welt wird sehr, sehr, sehr eindimensionell zwischen Kolonialisten und Kolonisierten aufgeteilt. Es ist halt auch was sehr stark Anti-Westliches, der sich so eine in der Mode ist, eine anti-westliche Haltung. Es nur anekdotisch zu erzählen, vor einigen Monaten ist plötzlich auf TikTok ein Trend geworden, von Osama Bin Laden, der Brief an die Amerikaner, Letter to the Americans, wo junge Amerikaner, nicht unbedingt Muslime oder mit Migrationshintergrund, sich vor der Handy da gestellt haben und sagen, jetzt habe ich die Welt verstanden, ich habe diese Letter an die Amerikaner von Osama Bin Laden gelesen und jetzt habe ich das verstanden. Also wie sozusagen das Westen, dass die muslimische Welt unter Druck und deswegen ist September 11 zustande gekommen und deswegen ist der 7. Oktober passiert. Und also ich habe es in dem Moment gemerkt, einfach also Sie haben von der Generationsgap gesprochen, dass Osama Bin Laden, also so meine Generation, absolut eine der Beispiel der Böse wird von einer Generation der Z-Generation oder deren Nachfolger als ein Held gesehen, dass das TikTok dann passiert. Und dann hat Israel schlechte Karten. Also man sieht sozusagen, Juden sind weiß. Man übersät oder ausklammert oder man weiß einfach nicht, dass mehr als die Hälfte der Juden in Israel aus arabischen Ländern kommen und sind alles anders als blond und blauäugig. Aber ist egal. In diese Aufteilung, sie gehören zu den Kolonialisten und automatisch sind die Palästinenser das kolonisierte indigenes Volk. Und das ist sozusagen der Blick von vielen jungen Leuten. Sie denken, also es ist wirklich anhand von vielen Gesprächen, ich rede gerne mit meinen Studenten. Und immer wieder kommt das diese Vorstellung, oder sie sagen ganz offen, ja, es war doch so, bis 48 gab es Palästina. Und dann gab's bis 45 und dann gab's den Holocaust und die Palästinenser, die waren immer so gastfreundlich. Sie haben die Holocaust-Überleben herzlich aufgenommen, also Refugees welcome.
Und dann haben sozusagen die Geflüchteten haben sich breit gemacht und sie haben die Einheimische dann versklavt und kolonisiert. Das ist wirklich eine sehr, sehr weit verbreiteter Blick auf diesen Konflikt, die eine, würde ich fast sagen, pauschal eine ganze Generation heute, übrigens nicht nur in Deutschland, darstellt. Und das ist natürlich ein großes Bildungsprojekt, hier dagegen zu machen. Und ein Schlüssel dafür ist auch wie gehen wir, und das übrigens ist nicht nur spezifisch auf den Nahostkonflikt, also wir sehen, dass diese Halbwahrheiten und Fake News und eine Pseudopolitik, die uns in TikTok, in Instagram und viele anderen dann verbreitet wird, erschwert uns jede politische Auseinandersetzung, sei es mit der AfD, sei es um die Covid-19, sei es um den russischen Angriff auf die Ukraine. Von daher, wir sind wirklich in der Kinderschuhe, wie wir dann mit dieser Generation politische Bildung arbeiten können.
Nochmal kommt ein Hörer auf die Frage der Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen. Und zwar diesmal etwas kritischer. Warum soll diese Lösung die beste sein? Was ist mit dem Wasserproblem? Was passiert mit der Stadt Jerusalem? Und die letzte Frage, die gleichzeitig auch den runden Abschluss des spannenden Abends bildet, ist die nach der Zukunft. Wie schaffen wir es, über Israel zu reden, ohne interessensgeleitet zu sein? Ohne in eine sofortige, emotional aufgeladene Situation zu geraten? Wie kommen wir zu einem Konsens?
Also, wer bin ich zu sagen, also jemand, der in Deutschland lebt, zu sagen, den Palästinenser und die Israelis, was ist die beste Lösung? Abgesehen von zu sagen, ja, Frieden ist die beste Lösung. Wenn man aber auf die Umfragewerte schaut, es ist total interessant. Wenn man sagt, Ein-Staat-Lösung, gibt es eine große Zustimmung in die israelische und palästinensische Bevölkerung unter einer Bedingung. Die Palästinenser sagen, wir sind für Ein-Staat-Lösung, wo wir die Mehrheit haben und wir zu bestimmen haben. Und die Israelis sagen, ja, wir sind für Ein-Staat-Lösung, solange wir die Mehrheit haben und wir das Sagen haben. Okay, wenn man fragt, bist du bereit in eine Ein-Staat-Lösung, wo du nicht die Mehrheit bist? Null Zustimmung. Kein einziger Palästinenser, kein einziger Israeli ist für so einen Nationalstaat. Ich denke, wenn wir uns in deren, nicht in einen westeuropäischen Blick, sondern in deren Logik dann versetzen, also das ist ein Teil dieser Welt, wo Nationalismus immer noch das Hauptprämisse, wie die Welt dann interpretiert wird. Und wenn man denkt also jetzt an die 7. Oktober und was danach passiert, also dann denkt der durchschnittliche Israeli, nehme ich jetzt bewusst das Risiko, dass diese Leute aus Gaza, die vorgestern in unsere Häuser eingedrängt haben und Babys und Kinder und ältere Menschen und Frauen und Männer abgestachtet haben, sind die jetzt einfach lassen wir sie jetzt in die Knesset wählen oder wie soll das funktionieren, dass eine gewisse Misstrauen da gibt, kann man irgendwie nachvollziehen. Genauso für Palästinenser, sie sagen, diejenigen, die uns seit 8 Monaten platt bombardieren, die sollen jetzt mit dem in einer Knesset sein oder was auch immer, irgendwie ist nachvollziehbar. Es heißt, die Zwei-Staaten-Lösung ist immer noch unter den Lösungen. Also wenn man jetzt nicht, ist die am meisten populär. Also man sagt ungefähr, das ist die letzte Auswahl, war so 36% der Israelis, ungefähr so viel, weil die Umfragen bei Palästinenser sind weniger akkurat, aber ungefähr das Gleiche sind auch den Palästinenser für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist nicht die Mehrheit, aber das ist mindestens unter den Lösungsansätzen, wo die meisten Zustimmung gibt. Und das ist erstmal meine Berechtigung, dann zu sagen, ja, vermutlich das ist das Ziel, die am realistischste dann als für die Leute dann vor Augen zu, keine Ahnung, von Jerusalem eine föderative Lösung oder internationale oder was auch immer. Ich bin der Letzte, der sagt, ja, das ist doch keine Lösung, sondern wir müssen aber irgendwo anfangen.
was ist die Lösung oder wie können wir jetzt von hier dann weiterkommen? Und das teilt sich in zwei Aspekten. Also einmal, wie können unser Blick auf die Situation dort verändert? Und das mag banal klingen, aber erstmal, wenn wir aufhören zu denken, ich bin pro-Palästinenser oder ich bin pro-Israelis, sondern wenn ich sage, ich bin pro-Israeli, meine ich nicht diejenigen, die in Israel in der Regierung sind. Ich bin pro diejenigen, die für friedliche Lösungen sind in der israelischen Gesellschaft. Und ich bin genauso pro-palästinensisch, wenn es geht um die friedlichen Teile der palästinensischen Gesellschaft. Also wir müssen einfach unsere Kategorien neu denken. Und wenn ich mich auf diese Lager setze, für diejenigen, die in beide Seiten für Frieden arbeiten, dann kann ich auch viel differenzierter und in jeder Situation irgendwie überlegen, was ist jetzt der nächste Schritt, wie die friedlichen Kräfte in den beiden Gesellschaften etwas hilft. Das ist der erste Teil. Und der zweite, wenig darüber selbstbezogene Debatten, die hier laufen. Also es wird immer, wir haben heute wenig darüber gesprochen, das wäre so ein Abend für sich, die ganzen Debatten, Bembe, Dokumenta, immer es kommt auf das Gleiche. Ist es jetzt Antisemitismus? Ist es jetzt eine Kritik an Israel, wo es die Kreid gibt? Weil Sie kennen diese Debatten. Und das ist kein Zufall, dass es hier so viel Streit gibt, weil es tatsächlich, wir sind bei alle, wir sind Opfer von zwei Instrumentalisierungsstrategien. Die erste ist eine ältere Instrumentalisierungsstrategie, nämlich sie beginnt 1945. Bis 1945 zu sagen, ich bin Antisemit, war kein Makel, das war kein Grund zum Scham, das war salonfähig, aber halt ein Problem ab 45 ist, kann man das nicht sagen. Und dann gibt es eine schon sehr früh, also spätestens seit 48, diese Strategie, ich instrumentalisiere Kritik an den Staat Israel, um meine antisemitische Motive dann irgendwie salonfähig zu machen. Und dafür gibt es Beispiele. Dafür brauchen wir auch nicht die Migration aus muslimischen oder arabischen Staaten. Das war immer da. Wenn die Partei die Rechte schreibt, Israel ist unser Unglück, das ist doch klar, das ist nur sozusagen ein Synonym, um einen uralten Antisemitismus Freilauf zu bekommen. Und natürlich, das gibt es auch sehr stark unter Migranten aus arabischen und auch zum Teil muslimischen Ländern. Aber es gibt noch eine zweite Instrumentalisierungsstrategie, sie ist ein bisschen jünger, das ist die Instrumentalisierung des Antisemitismus-Vorwurfs. Da wird bewusst hier sozusagen die Grenze verwischt. Dann wird eine Aussage, die ganz klar den Staat Israel kritisiert, als Antisemitismus dargestellt. Und das, diejenige, die ich denke, dass also diese Patent erfunden hat oder auf jeden Fall durchgesetzt hat, in großer Stil ist Netanyahu. Er hat in seiner, nicht diese Regierung, sondern seine vorletzte Regierung auch ein Ministerium für strategische Angelegenheit. Wenn man die Papiere diese Ministerium liest, das stand schwarz auf weiß. Wir sollen dann die Kritik an Israel so delegitimieren, indem wir sie als Antisemitismus darstellen. Und da haben wir eine ganze Reihe von, also man kann man die Diskussion über Apartheid führen oder nicht, ist es dann in besetzten Gebieten Apartheid oder ist es nicht, aber ganz klar, das ist nicht Antisemitismus, darüber zu debattieren. Genauso aktuell über die Debatte über das Wort Genozid. Soweit ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist meine private Meinung kein Genozid, was in Gazastreifen passiert. Aber die Debatte darüber ist nicht per se antisemitische Debatte. Und kann man auch auf BDS das diskutieren. Gibt es in BDS unglaublich viele Antisemiten. Aber alleine die Tatsache zu sagen, ich kaufe keine Produkte, die in Israel oder in besetzten Gebieten oder was auch immer produziert wurden, macht mich nicht automatisch zu Antisemit. Und da kann man auch viel, viel weiter. Und dieser Versuch, dass alle diese Beispiele, alles unter dem Dach des Antisemitismus unterzubringen, das ist Instrumentalisierung des Antisemitismus-Vorwurfs. Und dann haben wir einen konkreten Fall, immer wieder,
die Person wurde eingeladen, der das und das gesagt hat, das und das unterschrieben hat oder was auch immer, das und das gemalt hat. Und automatisch gibt es diese Digitalisierungsversuche. Also ist es dann jemand, der tatsächlich antisemitische Motivation dann über Kritik an Israel dann Freilauf gegeben hat? Oder ist es jemand, der kritisch zu Israel ist und wird das antisemit diffamiert? Und uns bleibt nicht übrig, als immer in seine eigene Vorurteilskraft zu schärfen und nicht so einen Freischein zu geben. Und was ich immer sozusagen erlebe bei Menschen, ich bin entweder diejenige, die immer über die erste Instrumentalisierung beklage, oder ich bin immer derjenige, der die zweite Instrumentalisierung beklage. Und ich kann eigentlich nicht auf jeden Sachkomplex mich wieder einlassen, mich die Argumente hören und eigene Urteil zu treffen. Und es ist so ein bisschen, es ist vielleicht ein bisschen lame zu sagen, oder selbstverständlich, der Urteil, wenn er wirklich so aus eigener Urteilskraft entstanden ist, kann manchmal so ausfallen und in anderen Fällen auch anders ausfallen. Aber solange ich mich sozusagen in einem Lager mich begebe und mein eigener Verstand auslager, indem ich dann bei der Fanclub von Bayern München oder dem Fanclub von Eintracht Frankfurt bin, werden wir diese Grabenkämpfe bis in die Ewigkeit führen. Applaus.